Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich begrüße euch recht herzlich heute hier in unserer Gemeinde. Willkommen auch, liebe Gäste, und ihr zu Hause an den Bildschirmen. Ja, ich habe euch mal eine Aussage hier mitgebracht. Sei du der Grund, weshalb ein Mensch sich willkommen, gesehen, gehört, wertgeschätzt und geliebt fühlt. Wie geht's euch mit dieser Aussage? Könnt ihr da zustimmen? Also mir ist sie vor ein paar Wochen über den Weg gelaufen und ich muss sagen, mir ist sie auch sofort ins Herz gefallen. Und ich denke, da steckt eigentlich alles drin, was wir müssen oder was wir wissen müssen, nämlich, dass wir ein Segen für andere Menschen sein können. Und ich verbinde mit dieser Aussage auch so Begriffe wie Annahme, Zugehörigkeit und Familie. Und davon werden wir später noch mehr hören. Und das Spannende ist, wenn wir über diesen Vers ein bisschen meditieren, dann kommen wir vielleicht noch zu dem Ergebnis, dass auf der anderen Seite der Medaille, wir erkennen, dass das auch genau die Grundbedürfnisse sind, die wir uns am meisten wünschen, von denen wir uns am sehnsüchtigsten wünschen, dass sie erfüllt werden. Und ja, mit Menschen ist das so seine Sache. Sie können sie erfüllen oder sie können sie nicht erfüllen. Wir können uns nicht darauf verlassen. Aber wir haben einen, der sie auf jeden Fall zu 100% erfüllt. Und das ist unser Herr. Und ich bin auch der Meinung, das ist durchaus Teil seines Plans, dass wir diese Bedürfnisse haben. Ja, nun könnte alles so schön sein auf dieser Welt. Wenn wir uns einfach an solche Grundsätze halten würden, dann wäre das zwischenmenschliche Leben hier auf der Welt einfach viel, viel einfacher. Aber irgendwie tendieren die Menschen jetzt immer mehr dazu, dass wir uns Schmerz, Kummer und Leid zufügen und ja, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die Gott irgendwie weitgehend ausgeblendet hat und solche göttlichen Prinzipien gar nicht so zum Tragen kommen. Und was wir dann erleben ist, dass statt der gottgegebenen Wertschätzung, die wir miteinander haben könnten und teilen könnten, im Alltag, dass wir da sozusagen ein Gegeneinander, ein egoistisches Gegeneinander erleben. Und es regiert einfach das große Ego, das Ich. Und da spielt der andere eben nicht so die große Rolle. Und das ist natürlich jetzt der Nährboden, in dem sich ein Virus entwickeln kann. Ein Virus, der so alt ist wie die Menschheit, der sich tagtäglich verbreitet und der auch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das, was ich hier jetzt als Virus bezeichne, das ist im wahren Leben Ablehnung. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Ablehnung bedeutet, das Lexikon klärt uns auf, das ist eine Ablehnung ist eine zwischenmenschliche Zurückweisung oder Nichtannahme einer anderen Person. Und ich möchte hinzufügen, das kann eine ausgesprochene Ablehnung sein, aber auch eine angenommene oder eine gefühlte Ablehnung. Und ich denke, wir haben alle Erfahrungen mit Ablehnung gemacht. Ablehnung kann viele tiefe Wunden verursachen und sie kann uns hinter jeder Wegbiegung begegnen. Ich möchte das mal an einem kleinen Beispiel klar machen. Wenn wir irgendwo im Leben wohin kommen, wo eine andere Gruppe Menschen sich schon befindet, sei es im Büro, im Restaurant, auch hier meinetwegen in der Gemeinde oder auf der Straße bei einer Veranstaltung, und wir sehen eine Gruppe von Menschen und denken, da wären wir gerne dabei. Unsere normale Reaktion ist, wir gehen hin und sagen, habt ihr noch einen Platz für mich, und wir sind dabei. Ein Mensch aber, der mit der Wunde der Ablehnung kommt, der reagiert an dieser Stelle ganz anders. Da fangen dann auf einmal die Stimmen im Kopf an und der sagt, und das ist eine Aussage, die wirklich von Menschen stammt, die Ablehnung in sich getragen haben, sagt, wenn ich da hinkomme als abgelehnter Mensch, dann fühlt es sich an, als stehe ich draußen und schaue danach drinnen. Und da drinnen haben die das, was ich auch gerne hätte. Aber ich bin ja draußen. Und ich kann auch gar nicht reinkommen, denn ich bin es hier nicht wert, ich bin zweite Wahl. Das ist eigentlich, was jetzt auch sehr gut zu diesem Lied passt von Lauren Daigle, You Say. Sie kämpft gegen die Stimmen in ihrem Kopf, die sagen, dass ich nichts wert bin. Und das ist der Punkt. Und das ist der Unterschied, dass wir eben dann von uns aus gar nicht reingehen. Aber sagen wir mal, die gute Nachricht ist jetzt, Gott ist in den Schwachen mächtig und folglich gibt es Hoffnung und Heilung. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich noch mal kurz einen Blick auf die Natur der Ablehnung werfen. Sie kann uns, wie gesagt, jeden Tag begegnen. Und es kann sein, dass wir in die Arbeit kommen und wir stellen fest, der Chef sagt, Sie können gehen, wir brauchen Sie nicht mehr, Sie sind überflüssig. Fühlt sich nicht gerade gut an. Oder auch selbst in Schulklassen. Man möchte in die Clique, man kommt nicht rein. Ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, wo, sagen wir mal, ja, man muss dann Markenjeans tragen, um zur Clique zu gehören oder andere Designerklamotten. Das kann sich nicht jeder leisten. Also ist er draußen. Und auch in dieser Gesellschaft, wo mit den vielen Doppelverdienern, kann es sein, dass Kinder mit Luxus überhäuft werden, aber sie vermissen dann die Zuwendung ihrer Eltern und fühlen sich abgelehnt. Also es gibt Gründe, viele Gründe, und ich glaube, jeder von euch kann mir da auch ein Beispiel sagen oder mehrere, und die werden alle mindestens so gut wie die, die ich hier aufführe. Die schädlichste Art der Ablehnung ist immer die, wenn ein Elternteil das ein Kind ablehnt. Und da gibt es drei verschiedene Situationen, die man das einteilen kann. Einmal kann Ablehnung schon in der Schwangerschaft passieren. Da hat der Derek Prinz sehr interessante Erfahrungen gemacht in seinen Seelsorgegesprächen. Er hat viel mit jungen Menschen geredet, hat diese Wunde der Ablehnung gefunden, ist dann drauf gekommen, dass die alle ganz dicht beieinander waren vom Alter, und er hat es zurückgeführt auf ihr Geburtsjahr, das war dann 1929 oder 30. Was war da in Amerika? Da war die große Repression oder Depression. Eine große wirtschaftliche Krise, wo viele, viele Millionen Menschen ihre Arbeit verloren haben. Und da haben sich so manche werdenden Eltern gesagt, man muss dieses Kind gerade jetzt kommen. Ich will dieses Kind nicht. Wie soll ich dieses Kind auch noch durchfüttern? Und das kann schon die Ursache für Ablehnung sein. Also es ist so, nicht jeder hat dieses Problem mit Ablehnung. Der eine ist in einem heilenden Umfeld und kann es gut auffangen, aber den einen oder anderen trifft es und es bleiben Wunden zurück. Und die zweite Situation ist, wenn Eltern ihre Zuneigung zu einem Kind nicht äußern. Also wenn ihr jetzt mich zum Beispiel fragt, hat dein Vater dich geliebt? Dann sage ich, ja, ich glaube schon. Und dann werdet ihr euch überlegen, warum ist die Antwort so blöd? Kann ich euch sagen, mein Vater konnte seine Zuneigung nicht ausdrücken und ich habe mich als Kind abgelehnt gefühlt. Und erst als ich erwachsen war, konnte ich den Hintergrund verstehen. Er war ein junger Mensch, 18 Jahre alt, und ist in den Krieg gezogen. Und er kam als völlig traumatisierter Mensch nach Hause. Und er hatte seine Gefühle tief unter all dem Grauen vergraben. Ich glaube, er hat sich selber nicht gespürt. Wie kann er da seine Liebe ausdrücken? Ja, als Kind habe ich mich abgelehnt gefühlt, später habe ich es verstanden. Aber so geht's eben. Und man kann nicht sagen, da ist jemand schuld. Nein, es passiert einfach im Leben. Und ein dritter Grund ist, wenn Eltern jetzt, sagen wir mal, unterschiedliche Zuneigung zu ihren Kindern haben. Also es gibt ja manchmal so dieses Phänomen, Lieblingskind, Lieblingstochter, Lieblingssohn. Und wenn man das so also einen so hervorhebt, dann neigen die anderen Kinder dazu, abgelehnt zu sein. Ja, also aus dieser Wurzel der Ablehnung. Und ich sage mal, die ist wirklich weit verbreitet, auch wenn sie nicht jeder hat. Aber weit verbreitet ist sie schon. Da kann sehr viel Schädliches erwachsen. Und es kann in eine innere Haltung übergehen. Und diese Haltung kann ich nach außen weitergeben, an mein Umfeld. Und Kinder können sogar, Eltern können sogar ihre eigenen Kinder ablehnen. Und die Schrift sagt uns ja dazu, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und was heißt es? Die Liebe liegt ja in uns, aber sie muss von jemandem stimuliert werden. Es muss jemand da sein, der diese Liebe zum Leben erweckt. Und wenn also jetzt eine Person da ist, die die Liebe von den Eltern nicht erfahren hat und von Gott auch nicht, dann ist sie von sich aus unfähig zu lieben. Aber Gott möchte ja nicht, dass wir mit ewige Zeiten mit dieser Wunde durchs Leben gehen. Und wir können eben Heilung erhalten, wenn wir Gottes Versorgung in dieser Beziehung akzeptieren. Und mit Gottes Versorgung können wir ein für alle Mal dieses böse Erbe abtrennen. Da gehe ich dann gleich noch drauf ein. Und zur Ablehnung lässt sich noch sagen, die Menschen reagieren auch sehr unterschiedlich drauf. Es gibt die, die das einfach hinnehmen und nachgeben und sich dem ergeben. Dann gibt es die, die durchhalten, und es gibt die, die sich wehren. Die Menschen, die das einfach hinnehmen, die werden weitere negative Emotionen erleben, wie Depression oder Einsamkeit oder Hoffnungslosigkeit bis hin zur Lebensmüdigkeit. Wer dagegen durchhält, der hat eine schöne Fassade, dass alles in Ordnung ist, und den inneren Kampf bemerken wir nicht. Und der Letzte ist der Kämpfer, der schreitet voran und wehrt sich dagegen. Und seine Entwicklung ist so über Ressentiments, Hass bis hin zur Rebellion. Aber da schreitet Gott dann noch wieder ein, und in seinem Wort, in 1. Samuel 15, 23, sagt er, die Rebellion ist wie die Sünde der Hexerei. Also da überspannen wir dann den Bogen. Und Gott kann das nicht mehr mitmachen. So, ich habe jetzt ausgeführt, wie uns Ablehnung im Alltag begegnet und welche Auswirkungen das auf Menschen haben kann und wie Menschen damit umgehen. Wie gesagt, für die einen ist es schlimm, für die anderen gar nicht schlimm, aber wer darunter leidet, der nimmt eben Wunden mit. Und oft denken wir ja, wenn wir so Wunden haben, dann sind wir ganz allein damit auf der Welt. Und dann hilft schon immer, wenn wir erfahren, nein, wir sind nicht alleine, es gibt andere, die das gleiche Problem haben. Und in diesem Fall, wenn es um Ablehnung geht, dann ist sogar ein äußerst prominenter Leidtragender in unseren Reihen. Ja, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Was sagt uns die Bibel? Alles, was Gott vorsieht, basiert ja auf Tatsachen. Und das lesen wir sehr deutlich im 1. Brief Korinther 15, Verse 3 bis 4, weisen darauf hin, dass alles auf Tatsachen beruht. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das sind also die Fakten. Und wenn wir als Christen Fortschritte machen wollen, dann müssen wir lernen, diese Tatsachen zu glauben, auch wenn uns vielleicht die Gefühle dran zweifeln lassen. Aber Gefühle sind keine gute Grundlage für einen guten Glauben. Und um Gottes Vorsorge oder Versorgung gegen Ablehnung zu erhalten, müssen wir uns mit zwei Tatsachen beschäftigen. Erstens hat Gott bestimmte Vorkehrungen getroffen. Jetzt nicht für jeden Menschen einzeln, sondern er hat einfach bestimmt oder er hat eine allumfassende Bestimmung erlassen, die alle Bedürfnisse aller Menschen betrifft, nämlich den Opfertod von Jesus am Kreuz. Das ist eine Tatsache. Und zweitens ist all das, was am Kreuz geschah, ein Austausch, den Gott schon selbst geplant hatte. Alle bösen Folgen unserer Sünden wurden ausgetauscht gegen die Vorteile des sündlosen Lebens von Jesus. Und unsererseits haben wir nichts dazu getan und wir können auch nichts dazu tun. Im Gegenteil, im Gegensatz zu dem reinen, heiligen Sohn Jesus Christus, der als Bezahlung für unsere Sünden stirbt, sind, wie Jesaja sagt, alle unsere gerechten Taten wie schmutzige Lumpen. Wir können also nichts dazu beitragen. Und ich spreche heute über Ablehnung. Und deswegen möchte ich jetzt noch auf einen besonderen Aspekt von der Situation am Kreuz zu sprechen kommen. Jesus selbst war der abgelehnteste Mensch überhaupt. Er hat die Ablehnung in zweifacher Hinsicht erfahren. Er wurde abgelehnt durch den Menschen, durch die Menschen. Und zwar einmal durch den Verrat was eigentlich die schlimmste Form der Ablehnung ist, und zum anderen am Ende auch von Gott, dem Vater. Und das ist einfach sehr dramatisch. Also stellen wir uns vor, diese Situation, die Einsamkeit, das Gefühl, so verlassen zu sein von allen Menschen, da zu hängen, gequält am Kreuz, und dann verlässt dich noch der Vater. Das ist ein Ausmaß an Ablehnung, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und es ist ein Ausmaß, das einfach auch in keinem Vergleich steht zu dem, was wir vielleicht erlebt haben. Und wir können sagen, Jesus hat den Kelch ausgeleert oder den Kelch der Ablehnung ausgeleert bis auf den bitteren Bodensatz. Und noch ein Aspekt ist sehr interessant. Der Tod am Kreuz, der war sehr qualvoll und der hat oft sehr lange gedauert. Und es gibt heute die Ansicht, dass Jesus ja kurz nachdem sein Vater ihn verlassen hat und er sagte, Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen, ist er von uns gegangen. Und man kann sagen, dass Jesus an einem gebrochenen Herzen starb. Und das ist heute ein durchaus medizinisches Phänomen bekannt, als Broken Heart Syndrom. Man kann an gebrochenem Herzen sterben, mit einem kerngesunden Herzen den Herztod erleiden. Das ist Jesus passiert. Und was brach ihm das Herz? Diese ultimative Ablehnung. Und als Jesus all unsere Sünden trug und unsere Ablehnung erlitt, da hat er uns den Weg geöffnet für Gottes Annahme. Und für genau diese Zeit hat Christus seinen Status als Sohn verloren, als Sohn Gottes verloren, damit wir den Status als Söhne und Töchter bekommen. So war das. Und das war der Austausch, von dem da die Rede ist. Und aus diesem Austausch habe ich auch den Titel meiner Predigt angenommen. Und das war Gottes Antwort auf Ablehnung. Aber da schauen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer hin. So, wir schauen mal auf das, was Gott sich vorgestellt hat. Wir lesen dazu jetzt einen Vers in Epheser 1. Und zwar die Verse 4 bis 8 will ich jetzt vorlesen. Wir fangen mal mit dem Vers 4 an. Oder den Versen 4 bis 6, da fangen wir erstmal an. Denn in ihm hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es dient zum großen Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Bleiben wir mal erst bei diesen drei Versen. Mal kurz zurückblende. Alles hat so wunderbar begonnen im Paradies. Alles war in Ordnung. Bis diese beiden netten Herrschaften Adam und Eva uns die Sachen versaut haben. Sie haben diese Sünde begangen und konnten von daher nicht mehr im Paradies bleiben. Sie haben ihren Status als heilige Menschen verloren und wurden sündige Menschen. Und das passt eben nicht zusammen. Gott ist heilig, seine Familie ist heilig und wer nicht heilig ist, muss diese Familie verlassen. Und das hat leider auch Auswirkungen auf uns. Und so waren wir eben eine Zeit lang vom Vater getrennt. Man kann sagen, wir wurden für eine gewisse Weile zu geistlichen Waisen. Und im Neuen Testament gibt es nun zwei Wahrheiten, nämlich die eine hinsichtlich unserer Stellung als Gläubige und die andere Wahrheit, die unser praktisches Leben betrifft. Also unsere Stellung als Gläubige war von da an ja sündig oder man kann sagen in Adam, in der Welt. Und erst mit der Bekehrung können wir diesen Status ändern. Dann wird dieser Status zu in Christus. Und wir werden da auch nicht angenommen wegen unserer tollen Taten oder unserer tollen Gebete. Wir werden deswegen angenommen, weil wir in alle Gerechtigkeit Jesus Christus gekleidet vor Gott stehen. Nur so können wir ihm begegnen. Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn auf der anderen Seite steht unser praktisches Leben. Und während unser Status vor Gott vollkommen ist, ist es unser praktisches Leben noch lange nicht. Und das ist ihm jetzt genau die Aufgabe, dass wir unser praktisches Leben diesem Status vor Gott angleichen und vollkommener werden. Wir reden ja oft davon, Christus ähnlicher zu werden. Das ist im Prinzip unsere Lebensaufgabe. Ja, wenn wir jetzt also diese Verse hier nochmal kurz betrachten, dann sehen wir, wie Gott sich das gedacht hat. Können wir das nochmal haben, die Folie? Ja. Gut. Also in dem ersten Vers steckt die erste geistliche Segnung drin, die wir von Gott erhalten. Da steht nämlich drin, er hat uns erwählt. Wir sind erwählt. Das ist unsere Erwählung. Und zwar in ihm ist das Zweite, was wir dazu wissen müssen. Und wir erfahren auch noch, zu welchem Zeitpunkt er uns erwählt hat, nämlich vor Gründung der Welt. Er hat uns schon vor langer, langer Zeit erwählt. Und warum, zu welchem Zweck? Damit wir einmal heilig und untadelig vor ihm stehen. Das ist also die erste Segnung. Die zweite folgt gleich in Vers 5. Und die betrifft seinen Gnadenschatz, dass er uns auch durch Vorherbestimmung erwählt hat. Und da heißt es, er hat uns aus Liebe schon damals dazu bestimmt. Also er hat im Voraus bestimmt, dass wer errettet wird, dann durch Jesus Christus, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder werden. Also er hat bestimmt, dass der errettet wird, auch gleichzeitig die Sohnschaft bekommt. Es hätte völlig ausgereicht, wenn wir errettet werden. Aber nein, er gibt uns beides. Er gibt uns auch die Sohnschaft. Und erst das Opfer von Golgatha, das schafft ja die Grundlage, auf der Gott uns als Söhne und Töchter nach seinem Willen annehmen kann. Und Vers 6 ist jetzt ein besonderer. Da schreibt Paulus, und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Also man kann sagen, Paulus gerät ja fast ins Schwärmen angesichts der Gnade, der Erwählung und der Vorherbestimmung. Und ja, man kann sagen, er gerät in einen Zustand heiligen Überwältigtseins. Und er begreift, wie wir vielleicht auch, die alles übersteigende Herrlichkeit dieser Gnade. Und es gibt ein Kirchenlied, also ich kannte es nicht, aber ich bin gerade drauf gestoßen. Das heißt, geht hin, ihr gläubigen Gedanken. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Und in diesem Lied gibt's eine Strophe von ganz vielen. O Wunderliebe, die mich wählte, vor allem Anbeginn der Welt und mich in ihren Kindern zählte, für welche sie das Reich bestellt. O Vaterhand, o Gnadentrieb, der mich ins Buch des Lebens schrieb. Ja, ist das nicht herrlich? Das ist doch wahrlich überwältigend. Mehr muss man dazu fast nicht sagen. Aber wir wollen schnell noch die letzten beiden Verse von Epheser anschauen, die Verse 7 und 8. Denn in Vers 7 steht noch eine dritte Segnung drin, nämlich die Segnung der Erlösung, die wir erfahren dürfen. Durch Jesus wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Und das verdanken wir Gottes unermesslicher Gnade. Das muss man uns immer wieder in Erinnerung rufen. Es geschieht alles aus Gottes Gnade. Und er hat es alles im Voraus bestimmt. Wir sind also jetzt erwählt. Er hat es alles vorherbestimmt. Er hat uns erlöst. Und er bietet uns die Sohnschaft an. Ja, was wollen wir mehr? Und der achte Vers betont nochmal dieses Übermaß an Gnade, was wir von Gott erfahren dürfen. Und da steht auch noch drin, dass auch es Gottes Verlangen ist, uns Einsicht in seine Pläne zu geben. Er schenkt uns Einsicht in seine Pläne für die Gemeinde und für das Universum. Deshalb hat er uns ins Vertrauen gezogen. Ja, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dann lässt sich einfach Folgendes sagen. Gottes Familie ist die beste. Es gibt keine Familie, die Gottes Familie ebenbürtig ist. Und egal, was in deinem Leben passiert ist, wer dich abgelehnt hat oder von wem du nicht die nötigen Zuwendungen bekommen hast, es ist völlig egal. Denk daran, Gott will dich und er wollte dich schon immer. Unser himmlischer Vater, er liebt uns so sehr, dass er uns seine Kinder nennt. Und das sind wir auch, lesen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Du bist also nicht alleine, du bist auch nicht mehr verwaist. Du bist geliebt und angenommen in dem Geliebten, in seinem geliebten Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Matthäus 3, Vers 17. Und weil wir in ihm sind, hat auch der Herr wohlgefallen an uns. Was für ein erstaunlicher Segen ist das für uns. Ich fand das bei der Vorbereitung immer wieder überwältigend. Und ich möchte dir noch eins zurufen. Du bist angenommen. Willkommen in der Familie. Amen.